Fidelity, der HiFi-Podcast mit Carsten Barnbeck und Frank Lechtenberg.
Herzlich willkommen zum Fidelity-Podcast, inzwischen Ausgabe 14 mit mir, Frank Lechtenberg, und meinem Chefredakteur Carsten Barnbeck. Morgen, Carsten, ich darf mal morgen sagen, wir zeichnen wieder vormittags auf.
Ziemlich vormittagig, ja, guten Morgen.
Start, glaube ich, wäre ein Thema, wo wir beide auch schon seit Jahren, Jahrzehnten irgendwie drin sind, nämlich skandinavisches HiFi im weitesten Sinne, Griffin Audio. Und da haben wir einen schönen, großen Vollverstärker, der, glaube ich, keine Fragen offen lässt, was Leistung angeht. Da gibt es den Diablo 333. Was haben wir, wie haben wir den gehört?
Den haben wir tatsächlich leider überhaupt nicht gehört. Das ist, das kann man mal so am Rande erwähnen. Wir stecken ja, also die letzte Ausgabe war für uns hier im Haus ein ziemlicher Spießrutenlauf, weil wir sind ja direkt zu Anfang der Produktion umgezogen mit dem gesamten Verlag. Der letzte Podcast, das darf ich verraten, war gerade improvisiert hier zwischen Pappkartons ja im neuen Büro aufgenommen. Und so ziemlich genau, als die letzten Kisten ausgepackt waren, stand die High-End auch schon vor der Tür. Und deshalb haben wir Umstände halber diesmal mehrere Tests direkt über die Autoren laufen lassen. Kann man nachher noch mal ein bisschen was zu sagen.
Machen wir, ja.
Wenn wir so ein bisschen über die Abläufe reden. Aber leider gehört der Griff von Diablo 333 zu den Testmustern, die uns völlig, die völlig an uns vorbeigegangen sind, was ich sehr bedauere. Das ist von unserem Autoren, dem Michael Würsal, kam eigentlich im Grunde genommen, es war ein bisschen schwierig für ihn, den aufzustellen, weil wir reden hier wirklich von einem 70-Kilo-Koloss. Hat er sich Hilfe holen müssen. Und sobald er einmal spielte, kamen via Mail nur noch so kleine Herzchen. Also der ist sehr verliebt gewesen in das Testmuster. Und kann man vielleicht mal die ganz groben Rahmendaten abstecken.
Ja.
Der 333 ist, im Grunde genommen ist das namengebend. Der hat 333 Watt an 8 Ohm in dem Fall. Mhm. Wir haben so ein bisschen spekuliert, da er Diablo heißt, dass die Zahl eigentlich mal 2 gedacht werden sollte.
Oh, okay.
Aber die am Ende gesagt haben, naja, lassen wir es mal bleiben. Es ist ein witziger Gag, aber lassen wir es mal bleiben. Und das ist so, dass im Grunde genommen von den Vorgängern das Konzept übernommen wurde. Also das hat Griffon nicht alles neu erfunden. Aber die sind wohl so ein bisschen auf der Mission, Bauteile einzusparen. Also das Wort sparen muss man hier in ganz dicken Anführungsstrichen sehen, weil es geht dann natürlich um den Klang, nicht um den Preis.
Ja.
Über den redet man bei Griffon nicht. Und alle Baugruppen wurden ausgemistet. Es gibt im gesamten Gehäuse keine Innenverkabelungen mehr und so weiter und so fort. Es ging einfach ganz entschieden um die Signalwegoptimierung bei diesem Modell. Und das scheint sich ausgezahlt zu haben, weil der Artikel, den wir bekommen haben, ist im Grunde genommen eine Liebeserklärung. Und was ich halt faszinierend finde bei den Griffon-Geräten, ist die Konstruktion. Über das Design braucht man ja nicht viel Worte zu verlieren. Das ist schon immer irgendwie outstanding. Wobei es mit Sicherheit mit seinen Ecken und Kanten und Spitzen, die irgendwo rausragen, polarisiert. Aber mir gefällt das schon seit jeher unheimlich gut. Und wenn man den Deckel mal abmacht, dann sieht man wohl an dem Gerät, dass innen gibt es so Stahlkrampen, die an die Gehäusewände führen. Im Inneren dann den Ringkant-Trafo bedämpfen und beruhigen. Mhm. Das kann man auch schön auf offenen Gehäusefotos im Magazin sehen. Also er ist wirklich ausgeklügelt und ausentwickelt bis ins Detail. Das ist ein kleiner Dämpfer, der allerdings in der Praxis überhaupt keine Relevanz hat. Es gibt einen Innenlüfter, der einfach dafür sorgt, dass eine Luftzirkulation besteht im Gehäuse, selbst wenn der Verstärker so leise spielt, dass er keine Temperatur entwickelt. Und der Lüfter dreht dann wahrscheinlich ein wenig hoch, wenn es lauter wird, also wenn die Leistung sich steigert. Aber es ist zu jedem Zeitpunkt so, dass man den nicht hört, was sich auch selbst erklärt, wenn man sich die Gehäusekonstruktion mal anschaut. Ich glaube, da könnten die irgendwie 10 kleine Mikrolüfter reinmachen und die würde man außen nicht hören. Also ein wirkliches Statement, der Verstärker.
Gut, bei 70 Kilo, also ist es natürlich auch in Frage Wohnraumfreundlichkeit, / Tragbarkeit im wahrsten Wortsinn immer ein bisschen schwierig.
Nee, das ist Immobilie.
Das heißt, du stellst sie einmal auf den Rack und dein Rack muss es können, das kommt dazu. Einmal aufs Rack und es wird angeschlossen und dann bleibt das Ding auch da. Ich denke mal, dass da klanglich auch keine Fragen offen sein werden. Und Das hat der Kollege auch so geschrieben, zu lesen, wie gesagt, in der aktuellen Fidelity-Ausgabe. Und wir haben noch natürlich kleinere Geräte auch. Ich durfte was Kleineres schreiben. Und zwar hatte ich von Dr. Feikert Analog die Vero S. Das ist die kleine ausschließliche Phono-Vorstufe und angelehnt an die Vero. Die Vero kennen wir ja, die auch Line-Eingänge hatte und ganz viele Möglichkeiten hatte, eben über die Menüführung die Werte einzustellen und so weiter und so fort. Die Vero S ist quasi von der Schaltung her sehr ähnlich. Ich habe sie auch mit dem Linear-Netzteil, mit dem zusätzlichen Netzteil gehört, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Dann standardmäßig kommt das mit so einem 24-Volt-Stecker-Netzteil, aber das Linear-Netzteil gibt halt nochmal ein bisschen mehr Erdung, ein bisschen mehr Souveränität, ein bisschen mehr Luft auch zwischen den einzelnen Instrumenten. Was die Vero S eben nicht macht, ist über eine Menüführung jetzt zum Beispiel die Abschlusswerte einzustellen. Dafür darfst und musst du die gut verarbeitete Kiste tatsächlich aufschrauben. Und du kannst dann dementsprechend über kleine Steckplätze deine Werte exakt einstellen. Und das ist eine Sache, die machst du einmal angepasst eben an dein System, was du zu Hause bei dir benutzt. Und dann sitzt das Ding. Also insofern, du kannst Verstärkung einstellen von 38 dB bis hin zu 66 dB. Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie einen dezidierten MM- oder MC-Eingang, sondern du regelst das über die Abschlussimpedanz und die entsprechende Vorverstärkung. Das musst du dann eben mit den kleinen Jumpern so einstellen. Und die Abschlussimpedanz für MC-Systeme, ja, da kannst du alles zwischen 8 Ohm und 1,8 Kilo-Ohm machen, in 28 Stufen. Ich glaube, viel feiner brauchst du es nicht. Ich habe also auch mal so ganz kleine Stufen gehört zwischendurch. Ja, das sind dann echt, also da musst du lange hören, um diese Details rauszuhören. Was macht das Ding an sich? Natürlich nachzulesen in meinem Bericht, aber grundsätzlich ist es ein sehr dynamischer Phono-Entzerrer, Phono-Vorverstärker, der eine unglaubliche Ruhe und auch unglaubliche Rauscharmut hat. Also ich habe selten eine Phono-Vorstufe, auch gerade in dieser Preisliga, gehört, die so ruhig war. Also die wirklich, also egal, was du da angeschlossen hast und egal, welchen Verstärkungsfaktor, ich habe es mal echt durchprobiert mit den Jumpern, das Ding macht kaum Geräusch. Und dabei sagte Chris Feikert selber noch, dass die Vero, also die ursprüngliche Vorstufe von ihm, im MM-Betrieb nochmal 2 dB weniger rauscht, ja, weil sie nochmal da einen dezidierten Verstärkerweg hat und hier eben nicht bei der kleinen Vorstufe. Leute, diese 2 dB vergessen, das Ding ist so rauscharm und einfach dynamisch und hat eine Substanz. Das erinnert mich auch an das, was seine Laufwerke eben können. Die haben ein geiles Timing immer, die haben eine schöne Substanz und das hat er übertragen in seine Elektronik. Also ich glaube, man merkt, ich fand es schon ziemlich gut.
Naja, 2 dB sollte man nicht unterschätzen.
Ja, du weißt, ne, 1 dB ist das, was das menschliche Ohr an Lautstärkeunterschied gerade eben wahrnehmen kann.
Okay, also ja, gerade eben ist sehr vage, aber ja. Ich sehe es ein.
Also die kleine Vero von Feikert, ja, Daumen hoch bei mir. Wir haben noch andere Themen drin gehabt. Wir haben so ein bisschen im Zubehörbereich wieder was gehabt, zum Beispiel ein Referenztaktgeber von Mutec. Das sind so Sachen, die hat jetzt und braucht vielleicht auch nicht jeder von uns, aber wenn man sie braucht, was kann es?
Das kann, ja, das ist ein schwieriges Thema. Das kann mehr, als man denkt. Fangen wir mal so an.
Okay.
Ich muss zugeben, dass ich habe das in dem Fall selber getestet, habe mich während unserer Umzugswirren ein wenig mit dem Taktgeber auseinandergesetzt und war auf ein neues erstaunt, wie groß die klanglichen Unterschiede bei derart geringen Veränderungen im Signalweg sind, so könnte man das nennen. Nein, Entschuldigung, Signalweg muss ich wieder rausnehmen, weil eine Glock liegt ja nicht im Signalweg, sondern sie taktet Bauteile, die im Signalweg liegen. So, jetzt haben wir es richtig. Besonders interessant für mich war an dem Artikel, dass ich die Gelegenheit hatte, mich mit dem Entwickler, dem Christian Peters, sehr intensiv auseinanderzusetzen und mir mal erklären zu lassen, wie das alles eigentlich funktioniert. Und er hat mir eben viele, viele Details über die Konstruktion seines Taktgebers verraten, weil der macht ja auch alle Nase lang gibt's irgendwie bei Mutec eine neue Glock. Und ich denke dann, was will man da eigentlich noch verändern? Ich kenne das so, dass man sich diese kleinen Kristalle kauft, die an jedem Gerät in teilweise großen Stückzahlen drinstecken. Und dass man die dann irgendwo in die Schaltkreise implementiert und damit ist der Drops doch eigentlich gelutscht. Und er hat mir erzählt, dass natürlich eine Glock, ein Referenztaktgeber, extrem temperaturabhängig ist. Das bedeutet irgendwie 80-90% der Mutec-Glock-Konstruktion beschäftigt sich mit der Temperaturregelung. Also das ist ein Taktgeber, der in einer Konstruktion sitzt, die man sich vorstellen kann von der Größe wie so ein Überraschungsei, würde ich jetzt mal sagen. Ganz grob geschätzt. Also ein Riesenklotz für einen Taktgeber. Und das, was da den größten Platz, also den größten Teil des Platzes beansprucht, sind Temperaturfühler und ist eine Heizung, die dafür sorgt, dass im Inneren des Taktgebers, also in der direkten Umgebung des Quarzkristalls, zu jedem Zeitpunkt exakt 80 Grad Celsius herrschen. Egal, ob wir das Ding am Nordpol betreiben oder irgendwie in den Tropen, wo die Heizung dann natürlich fast nicht arbeiten muss. Und ich habe früher immer so diesen Denkfehler gehabt. Clocks misst man ja generell in Fehlsamples pro Sekunden, wird immer angegeben. Mhm. Und dann sieht man, eine Clock hat einen Fehlsample von, ja, alle 3,2 Sekunden steht dann auf den Messdaten, geht da was schief. Aber das ist natürlich völliger Blödsinn. Was man sich vorstellen muss, ist, eine Clock gibt ja Nadelimpulse aus, also tick, 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 ganz scharf definierten Rechteck, also eine Rechteckswelle. Und jedes Mal, wenn diese Flanke einen bestimmten Stromwert übersteigt, dann weiß das Gerät, das angesteuert wird, jetzt ist der nächste Taktpunkt für mich angebrochen. Und wenn für so eine Glock gelten im Grunde genommen dieselben Regeln wie für Digitalsignale in Geräten, wenn in der Schaltung nicht alles hundertprozentig stimmt, dann wird diese Rechtecksflanke verformt, die flacht ab. Und dieser exakte Schaltzeitpunkt, der bei einem idealen Rechteck hundertprozentig definiert ist, der wird auf einmal zur Auslegungssache. Also muss ich jetzt hier schalten oder da, vielleicht ist es im nächsten Takt sogar ein ganz klein wenig anders. Und das bringt halt eine leichte Schwankung in die Synchronisation der Geräte, die, ja, Jitter. Schwanken ist ja im Englischen Jitter. Und wir haben eben bei der Übertragung der Clock-Signale auch Jitter-Probleme. Was das Timing von DA-Wandlern und von tausend anderen Komponenten, Laufwerken, also CD-Laufwerken und so weiter und so fort durcheinander bringen kann. Sehr, sehr komplex. Und die Mutec Rev 10 Nano in diesem Fall macht nichts anderes, als alles in ihrer Kraft Stehende zu unternehmen, dass dieser Jitter nicht stattfindet. Und das scheint gut zu funktionieren, weil die klangliche Auswirkung, in Klammern, das lesen Sie bitte selbst, die ist also man muss nicht zweimal hinhören, das merkt man sofort. Mhm. Ist tatsächlich.
Du brauchst natürlich einen Wandler, der einen Glockeingang hat. Also das ist eine Voraussetzung, ne? Also
absolut. Und das ist bei Mutec so, Rev 10 steht für 10 Megahertz. Also es muss ein Streamer oder irgendein anderes Digitalgerät sein, CD-Spieler, SACD-Spieler, whatever, die einen 10 Megahertz-Eingang haben. Esoteric hat das zum Beispiel. Und aber auch überraschend viele andere Geräte. Mutec selbst hat da auf der Homepage eine Kompatibilitätsliste, die ziemlich lang ist. Gut. Kann man sich da anschauen.
Und so viel zum Takt. Wir haben ja auch noch Geräte, die sich digital unterhalten, / digital arbeiten in der aktuellen Ausgabe. Wir haben einen DA-Wandler von Benchmark, den DAC-3B. Ja. Und wir haben auch noch eine Streaming-Bridge mit dabei von Auralic. Die Streaming-Bridge ist ja quasi wirklich nur die Verwalterin dessen, was eben vom Streaming-Dienst, vom UPnP-Server und so weiter in deine Anlage reinkommt, und dann brauchst du nochmal einen DAC.
Ganz genau. Also im Grunde genommen, wir haben ja den Auralic Aries G2.2 oder die Auralic Aries G2.2, ich weiß es nicht. Wir nennen ihn jetzt mal den Streamer. Mhm.
Ja.
Es ist im Grunde genommen, muss man da immer sagen, die Streaming-Bridge mit 3 Großbuchstaben im DIE, weil das ist tatsächlich das erste Gerät gewesen, das so vor ungefähr 12 Jahren kam, glaube ich, die Urkrabbe. Das war noch so ein Kunststoffgehäuse, das ein bisschen krabbenförmig war. Hat damals viele Leute völlig verwirrt auf den Produktfotos, weil Auralic zu dem Zeitpunkt, ich glaube, heute machen die das immer noch, aber es ist eindeutiger, die wurden immer gespiegelt. Also das Gerät war immer zweimal zu sehen. Als würde das auf einer Glasplatte stehen, wo alle immer dachten, das wäre irgendwie eine Wandler-Bridge-Kombination. Aber es ist tatsächlich einfach nur eine Bridge mit der, und dahinter steckt die Logik, dass man damals, das ging so Anfang der 2010er los, dass man im Grunde genommen, wenn man im Getränkehandel eine Kiste Bier gekauft hat, hat man noch einen DA-Wandler draufgelegt bekommen. Also es hat im Grunde genommen ja jeder zu jedem Zeitpunkt 10 DAX um sich rum gehabt. Mhm. Zumindest ging das uns in den Redaktionen so. Und dann haben die gesagt, warum lassen wir das nicht einfach weg und sehen dafür zu, dass das Gerät alles unternimmt, um möglichst saubere SPDIF-Daten rauszugeben. Und genau in dieser Disziplin, man hört es ja, G2.2 ist halt jetzt die zweite Generation des Geräts. Also es ist auch eine Etage über dem Urmodell, das sehr, sehr preisgünstig auch war und deshalb wahrscheinlich extrem gut eingeschlagen ist. Zumal O'Relic eine tolle Software dazu geliefert hat. Also die Steuersoftware von O'Relic ist nach wie vor hervorragend. Sehr, sehr stabil und absturzsicher. Und die Module intern, die sozusagen den Medienspieler beinhalten, also den Teil, der Daten aus dem Netzwerk holt oder vom Streamingdienst aus dem Netz, der die kurz zwischenspeichert, neu auftaktet und dann als SPDIF-Daten rausgibt, das wird immer integrierter, ist immer besser verschachtelt. Der Vollständigkeit halber hatten wir übrigens einen Vega mit dabei, also den DA-Wandler-Bruder, der dazu gehört, der im Artikel jetzt gar nicht großartig auftaucht. Wir haben ihn in den Fotos, ist er mal abgebildet. Mhm. Aber da muss man schon sagen, dass die oder der Aries ist im Grunde genommen ein Urgestein und macht, also der lässt sich da nichts vormachen. Das ist ein unglaublich sauberer Medienspieler. Ja, wie sich das klanglich auswirkt, erfahrt ihr auch im Artikel. Das ist ja tatsächlich so, dass man hier vorsichtig sein muss, wenn man von Klang spricht, denn den eigentlichen Sound, das Sounding macht ja der DA-Wandler, der dahinter angeschlossen wird.
Ja, wir haben auch interessante Lautsprecher mit drin in dieser Ausgabe. Ja. Wir haben einen der großen Namen der Lautsprecherszene wieder mit drin, und zwar Wilson Audio. Die Sascha 5 oder Sascha Wie.
Das ist Wie in dem Fall, ja.
Wie, okay, genau. Was ist da, ich meine, das ist ja ein Thema, also Sascha, die kennen wir schon, glaube ich, alle relativ lange. Was ist neu?
Eine ganze Menge ist neu. Also wenn man sie sich, wir waren etwas erstaunt. Ich fange lieber mal so an. Wir waren ziemlich verblüfft, weil Wilson Audio steht normalerweise für extreme Produktzyklen. Die entwickeln einen Lautsprecher und dann stehen die zu 100% dahinter. Und diesmal, glaube ich, wurde die Sascha DAW nach 4 Jahren schon abgeschossen, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, durch eine würdige Nachfolgerin ersetzt. Das ist besser formuliert.
Ja.
Also das hat uns umso mehr verwundert, weil die DAW im Grunde genommen der erste Lautsprecher war, den der Daryl Wilson völlig selbst entwickelt hat. Also nachdem sein Vater verstorben war, der Firmengründer. Das ist wohl so, dass die Wilson Audio Lautsprecher bestehen ja aus Kunststein. Und das habe ich mir vor 2 Jahren, als ich damals zu Besuch war, auch ziemlich intensiv und ausführlich erklären lassen. Es gibt viele, viele unterschiedliche Kunststeinsorten. Die einen sind brüchiger, die anderen sind flexibler und weicher und so weiter und so fort. Und diese Materialien werden an den Lautsprechergehäusen wie so eine Komposition zusammengesetzt. An bestimmten Stellen, wo die Chassis sitzen zum Beispiel, muss es schön steif sein, damit die Treiber das Gehäuse nicht in Schwingung versetzen. An anderen Stellen, an denen Bauteile sitzen, die Schwingungen von A nach B nicht übertragen sollen, ganz genau, die dämpfend wirken sollen, müssen es natürlich die weicheren Materialien sein. Und dann hatten die DAW gerade fertig entwickelt. Da kam das V-Material um die Ecke.
Ah, okay.
Die heißt der K-Material, X-Material, findet man auch teilweise bei der Charlie XVX zum Beispiel. Da stehen ja das X und das V, das in diesem Namen mit drin steckt, das sind die Materialien, die verwendet wurden. Nur um das kurz zu erklären. Ja, und dann hatten die das Dilemma, dass die im Grunde genommen in dem Moment, wo die DAW rauskam, wussten, wie es besser geht.
Okay.
Und ja. Wir haben aber das, jetzt bewege ich mich mal in das Reich der Spekulation. Das ist böse und macht man normalerweise nicht, aber es ist in diesem Fall wirklich zu begründen. Und zwar haben wir auch so ein bisschen den Eindruck, dass schnell ein Update her musste, um den Lautsprecher. Es ist im Grunde genommen, könnte man die Sascha Wii als das Luxus-Upgrade der DAW bezeichnen, weil es ist nicht nur an einer Stelle neues Material ins Gehäuse eingeflossen, sondern an vielen, vielen kleinen Details des Lautsprechers sieht man, dass sie das ganze Konzept nochmal neu gedacht haben. Da sitzt eine Wasserwaage mit im Subwoofer-Gehäuse und die Verkabelung zum Top-Teil ist deutlich wertiger. Also vieles fühlt sich an diesem Lautsprecher deutlich hochwertiger an als an der DAW, die wir übrigens zum Vergleich im Haus hatten. Also wir hatten, sieht man auch im Artikel, beide Lautsprecher nebeneinander stehen und da fällt das wirklich sehr, sehr drastisch auf, weil die Wii, muss man dann auch sagen, ist nochmal ein ganzes Eckchen teurer geworden, als die DAW das damals war. Was uns am Anfang so ein bisschen Fragezeichen in den Kopf gezaubert hat, aber zur High-End wurde ja bekannt gegeben, dass die Wort Puppy wieder aufgelegt wird. Also das sozusagen der Archetyp und Urtyp, aus dem die Sascha hervorgegangen ist. Und wir vermuten mal, dass dieses Update auch so schnell herbeigezogen wurde, um Platz zu schaffen im Portfolio. Sage ich jetzt mal ganz zynisch, aber wer sich ein bisschen mit der Platzierung der What Puppy auseinandersetzt, der wird, also ich glaube, das ist so, Punkt. Und kleiner Fun Fact am Rande, wir nehmen heute am 7.6. auf, das ist der globale Launch der What Puppy, habe ich eben noch zufälligerweise im Internet gesehen. Ach, wusste ich gar nicht, dass sie genau heute ihre Markteinführung hat. Der Preis ist mir leider zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.
Ja, wird wahrscheinlich kein Taschengeldpreis sein.
Nee, wird kein Taschengeldpreis sein.
Wir haben zusätzlich noch einen Flächenstrahler drin. Haben wir länger nicht gehabt, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste lügen. Nee, haben wir länger nicht gehabt. Wenn man etwaige, ich sehe fast aus wie ein Flächenstrahler von Piega zum Beispiel vor 2 Jahren mal außen vor lässt, aber das ist keiner gewesen. Nee, wir haben diesmal die Magnepan 20.7i. Das neue E-Modell im Test, die im Grunde genommen wirklich in der Tradition der 20.7 steht und einige Details verbessert, die allerdings im Klang ganz entscheidende Wirkung haben. Und zwar ist der Hochtöner ausgelagert aus dem Bändchen, also Entschuldigung, nein, der Hochtöner war vorher auch ein Elektrostat und jetzt ist es ein Bändchen, das über die gesamte Länge runterläuft. Der ganze Rest, Mittelton und Hochton, ist nach wie vor eine Millarfolie, die irgendwie mit Leitern übersät ist, die dann magnetomechanisch sozusagen reagieren. Das Ganze ist ganz interessant gewesen, weil das ist so, dass wer einen Magnepan vor Augen hat, das ist ja immer so, dass man einen großen Flächenstrahler hat mit Tief-Mitteltonsektionen. Daneben sitzt, je nach Interpretationsfrage, rechts oder links, sitzt noch so ein schmaler Streifen mit dem Hochton. Und normalerweise ist das so, dass der Hochton nach innen gehört. Also die werden so aufgestellt, dass die beiden dünnen Hochtonbändchen zur Anlage in die Mitte hinstehen. Bei unserem Autoren war das allerdings so, dass die nach außen besser funktionierten. Also der hat da einige Besonderheiten in seinem Raum aufgedeckt, was alle so spannend fanden, dass jetzt, ich glaube, in der nächsten Woche der Vertrieb sogar noch mal zu ihm kommt, um da ein bisschen Musik zu hören. Okay. Bereichert natürlich auch deren Portfolio. Und das ist tatsächlich auch ein Aspekt, den wir hier noch gar nicht erwähnt haben und auch im Magazin eigentlich eher nicht vorkommt, dass wir gerade bei neuen Produkten natürlich auch immer wieder so ein bisschen in die Findungsphase mit reinkommen, wo dann der Vertrieb auch mit den Testern zusammen lernt, wie das Produkt anzuwenden ist.
Ja.
Und
das ist ja auch der Punkt, dass wir ein Autorenmagazin sind, wie du es auch zu Eingang erwähnt hast, dass eben nicht alles in dem Redaktionshörraum läuft, sondern eben in den bekannten Anlagen der Autoren, die wir haben. Da gehöre ich ja auch zu. Also ich höre ja auch in meiner bekannten Anlage mit den mir vertrauten Parametern. Das heißt, ich wechsle nur einen Parameter in der bekannten Anlage und kann dadurch ja mutmaßlich doch ein bisschen exakter beschreiben, was kann dieses eine neue Produkt, was ich jetzt damit drin habe. Und die Sachen, die du gerade angesprochen hast, dass wir nämlich dann eben auch mal Sachen ausprobieren und gucken. Und manchmal auch geht es so weit, dass wir bei neuen Produkten ab und zu auch mal vielleicht noch einen Bug entdecken, Schrägstrich, Sachen entdecken, die uns ein bisschen komisch vorkommen. Und dann gehen wir ja in die ja, in die Kommunikation mit den Vertrieben, mit den Herstellern, mit den Entwicklern. Und ich glaube, das wird auch gewertschätzt von der Industrie, dass wir da jetzt nicht nur einfach ein Ding hinstellen und ich sag mal die Specs runterschreiben, sondern wirklich hören, ausprobieren in dem natürlichen Habitat von so einem Gerät, wo es später dann hinkommt. Und das macht eben auch was aus, was so ein Autorenmagazin, glaube ich, dann schon so ein Alleinstellungsmerkmal hat.
Absolut, weil ich kenne ja beide Seiten. Ich war ja früher in der Redaktion, wo im Grunde genommen alles hausintern mit einem festen Team gemacht wurde. Und hat beides seine Vorzüge, muss man sagen. Aber wir haben den Vorteil, dass wir natürlich auf die Autoren immer in der Regel ein Produkt verteilen. Das heißt, ein Autor hat zu einem Zeitpunkt ein Testmuster zu Hause und kann sich dann natürlich auf eine völlig andere Art und Weise mit den Sachen beschäftigen. Und das Stichwort zu Hause ist dann natürlich auch noch ganz, ganz wichtig. Mhm. Das ist dann in der eigenen Kette. Ich weiß, wir sind hier im Hörraum. Ja, das, was wir momentan, also das Zimmer heißt Hörraum, aber es ist noch keiner, muss ich zugeben. Es ist genau in der Findungsphase. Wir haben hier natürlich relativ sehr viel Fläche und Platz und Raum zur Verfügung. Der Raum ist jetzt um ein gutes Viertel größer geworden als in der letzten Redaktion. Da sorgt man immer dafür, dass alles schön ordentlich ist. Kabel werden weggeräumt und so weiter und so fort. Ich muss zugeben, bei mir zu Hause liegen alle Strippen, die man zwischen den Geräten unter Umständen mal benötigen kann, immer hinter der Anlage griffbereit. Mhm. Und allein dieser Umstand führt dazu, dass man Sachen ausprobiert in der heimischen Umgebung, wo man hier in der Redaktion gar nicht drauf käme. Also auf gut Deutsch gesagt, wenn wir jetzt eine Aktive da stehen haben, die digital angesteuert wird, dann wird die von irgendeinem Streamer oder DA-Wandler oder what? Nein, Entschuldigung, DA-Wandler natürlich nicht, von irgendeinem Zuspielgerät digital angesteuert. Fertig. Wenn die Zeit ist, probiert man nochmal eine analoge Verbindung parallel. Aber bei mir zu Hause gehört das dann eben zum Standard, dass ich, weil die Kabel einfach da liegen, parallel anschließe und dann mal die Eingänge wechsle und so. Man kriegt einen ganz anderen Eindruck. Wenn man abends irgendwie auf dem Sofa liegt und 5 Minuten Langeweile hat, fängt man einfach von selbst an, solche Sachen auszuprobieren. Und das gibt den Tests natürlich eine andere Tiefe.
Ja, wir hatten ja auch eine Leserfrage dazu. Wie kommen quasi die Geräte bei uns zu welchem Tester und warum findet das manchmal da statt, manchmal da?
Ja, beziehungsweise ein Leser, ein Jakob L., nenne ich ihn jetzt einfach mal, hat uns gefragt, wie die Auswahl der Testgeräte zustande kommt. Wie wir sozusagen die Fidelity jeweils zusammenstellen. Und das ist eine ganz interessante Frage, weil ich muss zugeben, man ist da in dem Trott drin. Ich habe eine fortlaufende Liste von Geräten, die für uns interessant sind oder irgendwann mal sein werden. Und aus diesem Fundus wird dann das Magazin zusammengestellt. Das sind Geräte mit drin, wo ich jetzt schon weiß, die werden vor 2025 wird das nichts. Das ist immer ein ziemlicher Spießrutenlauf, bis so eine Ausgabe zusammen ist, weil wir auf der einen Seite natürlich ein ganzes Sammelsurium von Wunschgeräten auf der Liste haben. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch darauf achten, dass die Fidelity einigermaßen ausgewogen ist. Das bedeutet, wenn wir irgendwie schon 3 Lautsprecher im Test haben, würde man den 4. und unter Umständen ablehnen, auch wenn das ein hochspannendes Produkt ist. Oder dann eben einen der 3 schon designierten, so traurig das ist, nochmal auf die lange Bank schieben und so weiter und so fort. Das ist immer ein relatives, das ist ein ziemliches Gepuzzle, muss ich zugeben. Weil dazu kommt ja auch, wir arbeiten mit, je nach Zählweise, knapp über 20 Autoren zusammen, von denen natürlich viele auch Musik machen und so. Also das sind nicht nur HiFi-Tester. Die müssen ja auch Zeit haben. Und dann ist das so, dass hier so eine Gryphon-Endstufe mit 70 Kilogramm, die kann nicht jeder stellen. Oder ich glaube, du kennst da jemanden. Es gibt auch Autoren, die Produkte dann eine Treppe raufkriegen müssen und so weiter und so fort. Ja. Ist bei mir zu Hause dasselbe. Ich kann auch nicht alles daheim testen. Und ich habe in meinem Wohnzimmer zum Beispiel, also in meinem Hörraum, habe ich eine Dachschräge, die komischerweise erstaunlich wenig Einfluss auf den Klang hat. Weil ich habe das große Glück, dass die an genau der richtigen Stelle sitzt, die Dachschräge. Und die Anlage aufgrund der Größe des Raums nicht ganz symmetrisch steht, sodass ich da irgendwie mit Raummoden oder sowas zu kämpfen habe, die mich am Hörplatz plattquetschen. Das funktioniert alles sehr gut, aber das ist, der eine Lautsprecher steht schon etwas eingeengt, muss man sagen. Also ich könnte da jetzt nicht eine 2-Meter-Box aufstellen, wie der Kollege Würsal, der die Magnepan zu Hause hatte. Der hat einen, das ist so Berliner Altbau, Da passt das einfach. Riesenräume.
Ja.
Ich glaube, der hat die Deckenhöhe liegt wahrscheinlich bei 17,22 Meter. da kann man sowas stellen. Und das bedeutet, auch diese Gedanken müssen natürlich mit einfließen. Und die Kollegen dürfen zu dem Testzeitpunkt jetzt nicht gerade im Urlaub sein. Und sie müssen einfach verfügbar sein für den entsprechenden Zeitraum, weil man kann sich vorstellen, einen Verstärker im Wert von, keine Ahnung, extrem, den kann der Vertrieb eben auch nicht für Monate hergeben oder rausrücken, weil die werden einfach bei, da gibt's nur ein Muster, das für den Handel den gebraucht wird, das für den Testbereich gebraucht wird und das dann und wann. Also in aller Regel, wenn man zum Beispiel im nächsten Jahr auf die High-End geht und Gryphon hat dann einen 333 stehen, ist das mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit genau das Modell, das wir im Test hatten, weil das ist das eine abgeschriebene Testmuster, wo auch mal eine Schramme dran kommen darf, was natürlich im Testablauf nicht passieren sollte, aber wo gehobelt wird, Pünktchen.
Mhm.
Und auch das muss man im Hinterkopf behalten. Also man merkt schon, das ist ja im Grunde genommen, füllt das meine Arbeitszeit ziemlich gut aus, über wohlgemerkt zwei Monate all diese Dinge so im Hinterkopf zu behalten und für die nächsten 1, 2, 3 Hefte vorauszuplanen, welches Thema zu welchem Zeitpunkt bei wem und unter welchen Konditionen und Umständen am besten passen könnte. Weil man darf auch nicht vergessen, wenn ich jemanden jetzt, wir haben das eben beim Aurelic ja kurz erwähnt, wenn ich jemanden eine Streaming-Bridge zusende, muss man natürlich fragen, hast du einen DA-Wandler verfügbar, der auch würdig ist, dieses Gerät zu betreiben, weil manchmal haben die Kollegen dann einen DA-Wandler rumstehen, der nicht unbedingt zum 79.000 Euro SACD-Laufwerk passt oder so. Und da muss man, kommt vor, muss man noch was auftreiben.
Ja.
Und all solche Faktoren spielen da eben mit rein.
Ja, korrekt. Und was auch noch mit reinspielt, ist eben dann auch eine persönliche Präferenz bei den Autoren, dass einige Kollegen mehr im Bereich analog unterwegs sind, andere schreiben lieber was im Bereich digital. Und da nimmst du ja, da nimmt die Redaktion ja auch Rücksicht, sodass wir das, also so wie wir es gerade gehört haben bei meiner Schilderung meiner Testphase mit dem Feikert Vero, mit der Feikert Vero Vorstufe, dass da auch eine gewisse Leidenschaft, ein Wollen dahinter ist und nicht ein Müssen. Also das heißt, wenn wir ein Testgerät bekommen, dann wollen wir das auch. Also wir als Autoren wollen das tatsächlich hören und ich glaube, dass dieser Enthusiasmus, der dann dahinter steckt, solange wir oder so viele Jahre wir schon im Business sind und in der Szene drin sind, das hört nicht auf, wenn es die richtigen Geräte sind. Und darauf achtest du, nochmal ein Dankeschön jetzt an dich, ganz gut. Also ich glaube, das funktioniert ganz gut und das liest man dann auch in unseren Berichten, dass dann eben nicht jemand das Ding abfrühstückt, sondern tatsächlich hören wollte und dieses Erlebnis dann eben weitergeben kann.
Ja, obwohl ich sagen muss, man kann manchmal auch die Leute zu ihrem Glück zwicken.
Ja, das geht auch, natürlich. Also
wir haben zum Beispiel gerade in der aktuellen Ausgabe haben wir eine Outdoor-Anlage. Ja, das war so ein, wir haben die auf der Messe gesehen. Nein, Entschuldigung, nicht auf der High-End natürlich, sondern schon auf einer früheren Messe. Und ich glaube, das war auf den norddeutschen HiFi-Tagen oder irgendwo bin ich dem Ding mal über den Weg gelaufen. Sonoro hat ein neues Vertriebsprodukt von Escape, heißt das, in Outdoor-Anlagen. Mhm. Und da muss ich sagen, waren die Autoren, die ich angefragt habe, erstmal sehr skeptisch, weil die gesagt haben, was will ich denn mit so einem Bluetooth-Lautsprecher?
Ja.
Aber das, muss man sagen, ist schon was deutlich Wertigeres als ein Bluetooth-Lautsprecher, sondern es ist wirklich eine ausgeklügelte, durchdachte HiFi-Anlage für draußen.
Mhm.
Alles so in einem Block mit 360-Grad-Abstrahlung und allem drum und dran. Und das habe ich dann einem Autoren zugeschickt. Ich meine, wer das Heft in die Hand nimmt, weiß ja, wer das ist. Der erst ein wenig die Nase gerümpft hat, aber am Ende sehr begeistert war von dem Produkt. Also auch so kann es funktionieren.
Ja, auch. Also natürlich. Also es gibt dann auch schon mal Sachen, ich sag mal, wo wir entdecken dürfen.
Ja.
Wenn ich es mal neutral ausdrücken darf.
Ja, stimmt.
Aber in der Regel geht es schon darum, dass wir auch eben die Geräte testen, wo wir auch alle, weil wir uns ja auch auf den Messen ja auch immer regelmäßig treffen nochmal, wo wir auch Bock drauf haben. Und diese Lust am Schreiben und an den Geräten, ich glaube, das ist das, was uns so ein Stück weit ausmacht und was mir persönlich auch nach wie vor enorm viel Spaß macht. Und man merkt es ja auch immer so ein bisschen, wenn wir hier uns, glaube ich, unterhalten, dass wir da Spaß dran haben. Du hast natürlich noch ein zusätzliches Privileg, wenn es jetzt um Themen geht. Schrägstrich, auch das ist ja ein Ding. Manchmal willst du das, manchmal musst du das. Du hast vorhin gesagt, du warst schon mal bei Wilson Audio. Du bist auch jetzt wieder unterwegs gewesen. Also es gibt wieder ein Reportagethema bei uns in der aktuellen Ausgabe drin. Ich sehe hier nur als Stichwort bei uns auf der Liste New York City. Was haben wir da?
Das war ich tatsächlich leider nicht selbst, sondern das ist ein geerbtes Thema. Der liebreizende Kollege Schmenner, der ja mit uns beim Messe-Podcast, also wer den Herrn Schmenner mal kennenlernen möchte, der kann sich den Podcast Nummer 13 Folge anhören, 13, direkt von der Messe. Ja. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Der war tatsächlich im Januar mit der ganzen Familie in New York. Und der ist so HiFi verrückt und so musikverliebt vor allem, dass er uns in der letzten Ausgabe ja schon vom Vanguard eine Reportage geschrieben hat. Und diese Ausgabe ist das, ich will jetzt nicht lügen, das Eavesdrop dran. Mhm. Ganz genau, auch ein wohl in New York sehr bekannter, ja im Grunde genommen ein Jazzkisser. Also das, was man Jazzkisser in der westlichen Welt nennt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, weil ich glaube, in Japan, wo die Kultur ja herkommt, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Da ist sehr viel meditatives Musikhören mit drin, was bei uns ja dann eher nicht stattfindet. Da sind das ja, sagen wir mal, ohne das abschätzig zu meinen, es ist Gastronomie mit einer tollen Anlage. Und in irgendeiner Form gibt's dann unter der Woche mal so einen Abend, wo das Musikhören auch tatsächlich im Vordergrund steht. Und da muss das Eavesdrop in Brooklyn sehr angesagt sein momentan. Da hat er uns eine wundervolle Reportage mit stimmungsvollen Bildern mitgebracht. Vielen Dank dafür übrigens.
Ja, aber du bist nächste Woche auch schon wieder unterwegs. Also insofern, du bist schon immer unterwegs, was Reportagen angeht. Das ist schon auch hauptsächlich dein Ding.
Das liegt einfach daran, dass ich die Zeit dafür habe. Also weil es einfach mein Fulltime-Job ist. Man darf ja nicht vergessen, jetzt ist mir was runtergefallen. Die Autoren, von denen wir da immer sprechen, die haben ja ihre Berufe. Also ich kann ja jetzt nicht einfach irgendeinen der Autoren mal eben in die Staaten schicken für 7 Tage. Müsste der sich Urlaub nehmen und der Urlaub müsste dann überhaupt erstmal nehmbar sein. Das ist bei einem Lehrer oder keine Ahnung, was es sonst noch alles gibt, ist das nicht ganz einfach, wenn sich das andere einrichten könnten. Und deshalb fällt das meistens auf mich, weil ich das einfach am leichtesten einrichten kann. Ich bin tatsächlich gerade ein wenig am Grübeln, ob ich diese Produktion überhaupt mal unterwegs war. Ist natürlich auch so ein bisschen eine Dienstreise musste ich absagen, weil sie genau auf unseren Umzugstermin gefallen wäre, wäre ich in Italien gewesen. Das hat leider nicht hingehauen. Und dann stand die Messe vor der Tür und da ist grundsätzlich, muss man sagen, geht die Zahl der Einladungen da schon deutlich zurück. Ich war mal in Hamburg, einen Vertrieb besuchen, wo es um, also den Audio Reference Vertrieb besuchen, hier, der auch die Wilson Audio Geschichten macht. Mhm. Da ging es um DCS. Das war im Grunde genommen einfach nur, die Jungs sind schon im Lande, weil bald Messe ist. Lasst uns doch mal irgendwie treffen und ein bisschen reden. Sowas ist immer klasse. Da ging es gar nicht spezifisch um ein bestimmtes neues Produkt oder so. Das wollten die sich noch für die Messe aufheben. Aber man hat bei diesen Terminen und Events die Gelegenheit, die Entwickler mal persönlich kennenzulernen und mit denen bei einem Sushi-Häppchen über, in dem Fall ging es auch um Taktgeber, um DA-Wandler-Architekturen und. Das ist immer sehr, sehr spannend, über solche Dinge sprechen zu können. Und das verschafft uns ja die Möglichkeit, eben nicht nur die Produkte der Hersteller zu betrachten, sondern auch die Philosophie dahinter zu erkennen. Also das war zum Beispiel letztes Jahr, hatte ich ja einen großen Trip nach Hongkong und später waren wir noch in Tokio in Japan, wo wir erst Westminster Lab und Lumin in Hongkong besucht haben und dann waren wir bei Soulnode in Japan. Da ging es auch im Grunde genommen nicht um neue Produkte oder sowas, sondern einfach um die Philosophien und die Köpfe hinter den Produkten und zu sehen, mit welchen Gedanken, Ideen und Vorsätzen die an ihre Produktplanung und die Produktumsetzung und natürlich auch die Produktion rangehen. Und das ist Gold wert, wenn man dann irgendwie später einen Test schreibt. Man findet immer wieder Aspekte, also aus den Persönlichkeiten der Entwickler findet man immer wieder Aspekte in den Geräten wieder, sage ich mal so ganz grob. Und das ist immer spannend für uns zu sehen.
Und das ist ja noch was über so einen Messebesuch hinausgeht. Ich meine, da trifft man auch die Leute, aber wir haben ja ich sag mal, wenige Minuten immer nur Zeit, um da ins Gespräch zu kommen, weil eben so viele auf einem Raum sind. Natürlich gibt es auch nochmal so ein Gespräch am Abend, abseits der eigentlichen Messehallen, aber ich glaube, so eine Reportage und vor Ort und gerade wenn du dir so eine Fertigung oder sowas mal anguckst, das ist nochmal was anderes und das ist auch das, was so eine Reportage ausmacht, dass wir eben quasi für euch da draußen ja diese Barriere überwinden, wo kein normaler HiFi-Hörer hinkommen kann, aus vielen Gründen, weil es eben einfach eine Produktion ist, die abgeschlossen ist. Und
absolut, ja.
Wir können quasi dieses Fenster, dieses Tor öffnen, um da mal wirklich Einblicke, Hintergründe zu bekommen. Und das gehen wir natürlich auch gerne weiter.
Das ist auch extrem spannend, weil man, ich habe das war jetzt gerade so ein Satz, als wir über den Griffon geredet haben, dass die zentrale Zielsetzung war, die Signalwege zu bereinigen und Bauteile zu entfernen. Also einfach so wenig Bauteile wie möglich im Weg zu haben. Aber man malt sich gar nicht aus, was da teilweise für eine Arbeit dahinter steckt und wie sehr der Teufel doch im Trivialen steckt. Ich war ja letztes Jahr im Herbst Wilson Benesch besuchen in Großbritannien. Sehr, sehr spannend auch, weil die ja wirklich in jedem Detail und jedem Aspekt anders denken als viele andere Hersteller. Und da habe ich, da haben die mich selbst an so einen kleinen Presstisch gesetzt und haben man kennt das vielleicht, die Wilson Benesch Lautsprecher, die großen Modelle, die haben alle so ein Köpfchen obendrauf. Die haben so eine Haube auf, die dafür sorgt, dass Reflexionen zur Decke hin zerstreut und zerfasert werden. Also das ist tatsächlich einfach ein Diffusor, der oben auf den Lautsprechern sitzt und die raumakustischen Eigenschaften des Lautsprechers verbessert. Und dieses Ding in seine Form zu bringen, da wird man wahnsinnig bei. Und da haben die tatsächlich in Zusammenarbeit mit einem Forschungsinstitut, mit dem die relativ eng kooperieren, haben die eine Carbonfolie entwickelt, sie profitieren von dieser Zusammenarbeit und sind so an eine Carbonfolie herangekommen, die im Inneren noch eine Gewebeschicht hat, die sie formbar macht. Kein Schimmer, wie das funktioniert und was dieses Material von normaler Carbonfolie unterscheidet, aber damit ging es dann auf einmal. Und da wurde mir allerdings gesagt, der Weg von dem ersten Experiment bis zu dieser Folie, die jetzt wirklich einigermaßen anwenderfreundlich ist, da liegen dann eben mal 6 Jahre auf dem Weg, bis man so ein Detail im Griff hat. Und das sind so Sachen, die kann man gar nicht würdigen, wenn man einen Lautsprecher bekommt und sagt so, ja, ach, die Haube ist dann auch noch da. Und viele, viele dieser Details lernt man dann natürlich kennen. Und bekommt eine andere Wertschätzung für die Produkte, muss man ganz klar sagen. Deshalb versuchen wir das auch natürlich unseren Lesern nahezubringen, weil das alles Bestandteile sind, die in die Wahrnehmung der HiFi-Geräte hineinspiegeln. Weil am Ende wird immer alles runtergebrochen auf den Klang, aber da steckt doch viel mehr drin.
Trotzdem sind ja solche Events, also wir haben gerade die High-End schon mal angesprochen, wir haben ja auch unseren Sonderpodcast, die Folge 13 dazu gemacht, immer wichtig, um sich auszutauschen, um solche ersten Eindrücke auch wieder zu bekommen, um neue Gespräche anzuregen, um daraus vielleicht auch wieder mal so eine Reportagereise zu entwickeln. Hat sich aus deiner Sicht an dem ersten Messetag aufgezeichneten Folge, haben sich die Eindrücke bestätigt, die du da gesammelt hast, oder ist im Nachgang noch irgendwas dir aufgepoppt, wo du gesagt hast, okay, da haben wir gar nicht wirklich drüber gesprochen, das ist jetzt besonders wichtig, oder waren wir schon rundum ziemlich gut?
Ja, Eigenlob stinkt, heißt es ja immer, aber wir waren schon echt gut, muss ich so im Nachhinein sagen. Also man sagt ja immer, ein erster Eindruck lässt sich kein zweites Mal gewinnen und der hat sich diesmal mehr als bestätigt. Also wir haben ja im Grunde genommen, der große Fokus, den wir da hatten, war einmal technisch gesehen, wenn man ganz ehrlich ist, gibt's nicht viel Neues zu berichten. Also fast alle Unternehmen sind am Feintuning und das ist im Grunde genommen auch so der große Trend der Zeit. Man merkt einfach, es hat niemand ernstes Interesse daran, jetzt noch wieder ein neues Wiedergabemedium in den Handel zu bringen. Oder hatten wir ja genau, ich glaube, das fällt im Wortlaut genauso in dem Messepodcast, dass selbst das Streaming jetzt mittlerweile ja fast 20 Jahre auf dem Buckel hat.
Ja.
Es ging so mit den, die ersten wirklich brauchbaren Streamer, die damals im Handel aufschlugen, waren diese Logitech, war damals ja ein großer Name, und die Sonos-Sachen natürlich. Ich glaube, der Sonos, der 80er, der Urtyp von den Streamern, der müsste 2006 in den Handel gekommen sein. Also übernächstes Jahr haben wir das 20-Jährige. Und da hat sich eigentlich nicht viel getan, abgesehen davon, dass die Geräte und die Streaming-Technologie und die Art und Weise, wie die Signale intern behandelt werden, deutlich aufgewertet wurden und immer wieder weiter in Details verbessert wurden. Aber so abgesehen davon, dass das verdrängte Medium LP zurückgekommen ist und die CD irgendwie auf der Abschussliste steht, hat sich nicht viel getan. Also CD-Spieler habe ich zum Beispiel auf der Messe einen gesehen, glaube ich, oder zwei, ich weiß es nicht.
Ja, lass mich mal überlegen. Tatsächlich in der aktiven Wahrnehmung?
Ne?
Nee. Doch, der neue kleine Arkham, glaube ich, da ist ein CD-Spieler mit dabei.
Richtig, das ist einer von den beiden.
aber sonst habe ich da auch nichts gesehen. Und ja, was richtig ist, ich glaube, unser Eindruck, dass es dieses Ultra-High-End noch mehr Ultra geworden ist, ja, auch als im Jahr davor. Und dass dann doch ein paar Hersteller es zumindest schaffen, immer noch was Erschwingliches hinzustellen. Und dann auch in unterschiedlichen Kategorien, da hat Roland ja drüber gesprochen, was die Kopfhörerfraktion angeht, dass man dafür brauchbares Geld ein schönes Hörerlebnis haben kann. Ich glaube, da waren wir schon ganz gut auf dem Punkt hier an der Stelle.
Ja, das ist ein Fokus. Verzeihung, ich wollte nicht ins Wort fallen. Das ist ein Fokus, den man immer wieder betonen muss, weil der einfach ganz, ganz wichtig und entscheidend für die Wahrnehmung von HiFi in heutigen Zeiten ist. Natürlich in allen Messenachlesen, die ich im Netz gefunden habe, ist irgendeins dieser Premium-Produkte im Vordergrund gewesen. Meistens, das Titelbild ist meistens irgendwie ein schönes Foto vom MOC, genau wie bei uns. Und direkt auf der nächsten Doppelseite sieht man als erstes eine 1-Millionen-Euro-Anlage, die auf der Messe natürlich extrem präsent sind, weil wo kann man sowas schon mal hören? Da gehen alle hin, das wollen alle gesehen haben. Aber auf der anderen Seite wird unheimlich viel unternommen momentan, um die großen Technologien wieder nach unten zu skalieren. Und du hast es eben gesagt, Arkham war dieses Jahr so ein Spotlight. Die haben tatsächlich mit etwas Stress und Hektik haben die neuen Produkte gezeigt, die ja erst am dritten, ich glaube, die sind erst am dritten Messetag aufgeschlagen, weil die Palette im Zoll festhing. Die haben, das ist nur eins von vielen, vielen Beispielen, wo wirklich sensationell gute Geräte für kleines Geld gezeigt wurden. Cambridge Audio hatte draußen wieder seinen Bus stehen mit tollen neuen Produkten und so weiter und so fort. Darf man einfach nicht vergessen, dass das Entwickeln von HiFi-Geräten, vor allem von neuen Technologien, also ich, wie gesagt, es geht jetzt nicht um neue Tonträger, Tonformate oder sonst was, sondern um neue Schaltungstechnologien in den Geräten, ist heute eine unfassbar aufwendige Geschichte geworden. Wenn man einen neuen Streaming-Client entwickeln will, da sind Ingenieure dran beschäftigt, eine Armee von Programmierern müssen da dran sitzen, dann brauchst du irgendwie eine ganze Handvoll Anwälte, die Lizenzen und das Rechtliche dahinter klären, weil nicht alles darf man ja in so einem Gerät, ohne dem Erfinder, dem ursprünglichen Geld dafür zu bezahlen. Stichwort Patentschutz. Auch das spielt ja mit rein. Das bedeutet, das habe ich damals schon, das erste Beispiel, wo wir das wirklich mal miterlebt haben, war die Entwicklung von der Gapless-Wiedergabe, also der unterbrechungsfreien Wiedergabe, die ja von vielen Klassikhörern in Streamern ja gefordert wurde, muss man fast sagen. Das war eine Unternehmung, die mehrere Unternehmen haben sich da zusammengetan, haben mehrere hunderttausend Euro in die Hand genommen, um diese eine Software-Schnittstelle umzustellen. Und das gibt, glaube ich, mal so eine Dimension und erklärt auch so ein bisschen, warum neue Technologien immer in der Premium-Klasse eingeführt werden. Also alle Unternehmen haben jetzt jahrelang super teure Produkte geschustert und sind jetzt aber dabei, nachdem sich das irgendwie einigermaßen amortisiert hat, in Klammern oder auch nicht, das in kleinere Produkte zu schustern, um ja eine breitere Masse damit zu erreichen.
Ja, übrigens Info am Rande, wo du Gapless gesagt hast, ist mir das Format CD jetzt nochmal eingefallen. Tatsächlich ist ja auf der CD ein durchgehender Audio-Track und der hat nur Trackmarken.
Genau.
Das heißt, also das Audio ist tatsächlich Gapless automatisch, wenn es auf einer CD drauf ist. Und die Marken, die da die als Startpunkt gesetzt werden oder teilweise auch als End- und Pausepunkt, das sind tatsächlich Metadaten, die mit der Musik nichts zu tun haben. Und da läuft die Musik immer unten drunter durch. Ne? Und deswegen war das da noch nicht so die Frage. Und als dann die Übertragung war ins Streaming und einzelne Audiodateien natürlich sinnvoll waren und nötig geworden sind, ja, dann hat am Anfang überhaupt gar keiner drüber nachgedacht. Und erst dann, als die Nutzer wieder auf die Idee kamen, ich würde das gerne doch am Stück hören, weil es ja ein zusammenhängendes Werk ist, dann hat sich das erst entwickelt. Also häufig ist es auch so, dass wir als Nutzer Antrieb dessen sind, was in der Industrie dann entwickelt wird. Weil wir es brauchen, weil wir es wollen, weil das vielleicht ein Bedarf ist, der entstanden ist. Manchmal entsteht der Bedarf ja erst durch die, ja, durch das Anentwickeln einer neuen Technologie, wo die Leute entdecken, oh, das ist gut, aber da an der Stelle, da hätte ich gerne noch den Twist. Und solange wir das nutzen und auch aktiv hören und unserem Hobby treu bleiben, glaube ich, wird es auch diese Entwicklung in irgendeiner Art und Weise geben, die man manchmal vorgeben kann als Entwicklungsabteilung, manchmal aber auch eine Reaktion sein muss auf das, was ja wir HiFi-User tatsächlich brauchen und wollen.
Absolut, ja, das Feedback ist unglaublich wichtig bei HiFi-Magazinen.
Ja, ja.
genauso wie bei Geräteentwicklern natürlich. Die müssen ja, wenn ein neues Produkt konzipiert wird, raten die sich ja sozusagen auf Basis ihrer langjährigen Berufserfahrung natürlich in der Regel, raten die sich ja ins Ziel. So ist jetzt drastisch formuliert, aber am Ende des Tages ist es ja so. Wie oft haben wir das erlebt, dass neue Produkte in den Handel kommen, die spitzenmäßige Ideen haben und dann sitzt irgendein zentraler Schalter an einer dermaßen dämlichen Stelle, dass keiner damit arbeiten kann.
Ja, sowas. Oder manchmal sind auch Akzeptanzdinge, die vielleicht noch nicht mal technisch, sondern eher aus Marketing-Sicht dann irgendwie schief gelaufen sind. Aber es sind so Dinge, die kannst du nicht steuern. Und
ja.
Das heißt, es bleibt schon immer eine gewisse Überraschung. Thema Überraschung, die gab es dieses Jahr aber nicht. Also wir haben, was du gerade sagtest, konsequente Weiterentwicklungen, eindeutige Verbesserungen auch von vorhandenen Produkten gesehen und dann eben die bereits besprochene Preisentwicklung im Ultra-High-End.
Ja.
Mal gucken, wie das so insgesamt weitergeht. Was wir aber auch, glaube ich, in der Folge 13 auch schön beschrieben haben, war, dass es musikalisch mal ein bisschen anders auch war. Und dass
absolut.
Wir natürlich hin und wieder diese Klassiker gehört haben, die auf jeder Messe früher zumindest immer gelaufen sind. Jetzt aber was anderes. Und ich habe in dem Zusammenhang ein ganz neues Album, was ich gerne auf unsere Playlist, die wir ja auch haben bei Spotify, setzen würde. Und zwar gibt es, zu sagen schon wieder, ist eigentlich falsch, weil in der 40-jährigen Bandgeschichte ist erst das 8. Album. Crowded House aus Down Under und Neuseeland haben ein neues Album gemacht. Gravity Stairs heißt das Ganze. Das ist ja inzwischen so ein Familienunternehmen, Neil und Tim Finn, schon als Gründungsmitglieder dabei und dann ist der alte Gründungsbassist, ich glaube Nick Seymour heißt der, noch mit dabei. Ansonsten sind es aber die Söhne von Neil Finn, Elroy und Liam, die quasi die Band komplettieren und Mitchell Froome, wer jetzt im audiophilen Bereich unterwegs ist und auch seit den 90ern eigentlich Platten hat und sammelt, der hat sicherlich die ein oder andere Produktion von Mitchell Froome zu Hause stehen, von Randy Newman, Paul McCartney hat er gemacht, mit Gabriel hat er zusammengearbeitet, mit Tracy Chapman und so weiter und so fort. Der hat hier auf diesem Album einen echt geilen Sound hingekriegt. Also die Produktion, muss ich sagen, die Musik ist geprägt von so schon 60er Jahre, 70er Jahre Musik, Singer-Songwriter, da ist viel Beatles drin, da ist auch viel Simon Garfunkel drin. Ein Kollege, mit dem ich über das neue Album gesprochen habe, meinte, da ist auch ein bisschen was von Bee Gees drin. Wenn man den Begriff im Hinterkopf hat, kann man ein bisschen was daraus hören, deswegen meinte ich gerade die 70er. Aber es ist so 60er Jahre geprägt und selbst das Cover, das ist so eine Art Bleistiftzeichnung, sieht so aus wie das Revolver-Cover von den Beatles, also Klaus Voormann. Ich habe lange kein so stimmiges Album von Crowded House mehr gehabt, wo vor allen Dingen auch Songs drauf sind, die nicht nur gut gemacht und solide sind, sondern tatsächlich im Kopf bleiben. Und zum Beispiel Teenage Summer ist so ein Track auf dem Album, den würde ich gerne auf unserer Playlist hören oder sehen oder euch allen empfehlen. Hört mal das Album rein, gibt es natürlich auch auf Vinyl, klingt aus meiner Sicht richtig gut und Mitchell Froome, der Keyboarder, Und Produzent hat da echt einen Mörder-Sound rausgeholt, also sehr transparent, sehr dynamisch, aber eben nicht so tot komprimiert wie aktuelle Popproduktionen. Und ich glaube, das also wird vielen von unseren Hörern gefallen. So ein Indie-Tipp habe ich auch noch. Ich meine, Crowded House, Don't Dream It's Over, ich glaube 86 war das, das kennen wir, glaube ich, alle noch. Oder Weather With You, irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er. Es kommt aus Schweden. Und zwar gibt es da eine Musikerin, die heißt Amanda Bergman oder Amanda Bergmann, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und die hat ein Album gemacht in Gedenken an ihren verstorbenen Vater. Your Hand Forever Checking on My Fever heißt das ganze Ding. Ich denke, wenn ich das Album höre, an Künstlerinnen wie Amy McDonald oder Stevie Nicks, ein bisschen auch Cowboy Junkies. Und die hat das zusammen mit ihrem Partner, Peter Winberg heißt der, aufgenommen. Das ist wirklich sehr weiträumig vom Klang, arbeiten viel mit Hallfahnen. Also es hat so einen leicht verhuschten Eindruck, vielleicht auch ein bisschen was von den Carpenters, also wenn ich da mal so weit ausholen darf. Die wohnen auf dem Bauernhof und da haben die es auch aufgenommen. Die haben es auf ihrem Bauernhof aufgenommen, haben sich da ein Studio irgendwie eingebaut und haben quasi die freie Zeit, die sie abseits von Familie und Tieren auf dem Hof hatten, dann eben genommen, um dieses Album zu schreiben. Und da sind dann so Piano-Balladen drauf, wie Poor Symphony beispielsweise. Das erinnert mich so ein bisschen an Tori Amos. Oder auch so was Treibendes wie My Hands in the Water. Das würde ich zum Beispiel auch auf die Liste setzen. Da sind so auch ein paar gefilterte Rhythmusspuren. Also es ist nicht alles total akustisch da drauf, die das Ganze interessant zum Zuhören machen. Und da sind schöne Songs drauf. Also kann man auf jeden Fall hören. Und eine Rezension übrigens zu diesem Amanda Bergman-Album gibt es auch in der aktuellen Fidelity. Da kann man die nämlich nachlesen. Da habe ich ein bisschen was drüber geschrieben. Und da findet ihr nochmal alle Informationen. Die Crowded House, die ist so neu. Die hatte ich da noch nicht drin, aber die wollte ich jetzt hier im Podcast einfach mal reinbringen, weil die ist mir echt aufgefallen. In diesem Jahr gibt es nicht, also gibt es viele solide Alben, auch viele Alben von etablierten Künstlern. David Gilmour kommt ja demnächst mit einem neuen Album raus. Aber es ist noch nichts dabei gewesen, was mich so echt mördermäßig umgehauen hätte. Und die Crowded House tatsächlich, nach den ersten beiden Alben ist das für mich das stärkste Crowded House Album. Deswegen hier nochmal die Lanze dafür brechen. Packen wir auf die Playlist.
Machen wir. Ja, ich muss auch zugeben, dass ich dieses Jahr extrem häufig, na, extrem ist übertrieben, aber ich habe das früher nie gemacht, auf der Messe tatsächlich mit dem Shazam rumgelaufen bin und hab Tracks eingesammelt. Ich muss zugeben, das Shazam ist ja so dankbar und speichert die ganzen gefundenen Tracks ab. Ich habe die Liste noch nicht ausgewertet, aber es war viel. Mhm. Ich habe auch das erste Mal auf einer Messe Nirvana gehört. Mhm. In einem Hörraum sogar Pantera. Also wer die beiden Bands kennt, weiß, das ist für eine Hi-Fi-Messe eigentlich ja unüblich. Darf man jetzt natürlich auch von halten, was man möchte. Aber ich muss schon sagen, dickes Lob an die Aussteller, dass die sich da mittlerweile ein bisschen mehr trauen. Denn darf man auch nicht vergessen, es gab so eine stille Aufforderung. Also da wurde, ich glaube, die Vorführmusik wurde da gar nicht inkludiert. Aber das Thema und das Motto der Messe war ja dieses Diversity in Audio. Also so ein bisschen mehr Bandbreite, um ein jüngeres, neues Publikum anzusprechen, war da schon seitens des Veranstalters gefordert. Und ich glaube, dem sind die da zumindest teilweise sehr nachgekommen und hatten auch Spaß dran. Weil man stellt dann eben fest, man hat ja so seine Ressentiments, weil man irgendwie sagt, auf einer hochwertigen Anlage hat hochwertige Musik zu laufen, gerne mit einem E davor.
Ja.
Aber keine Ahnung, Nirvana funktioniert auch tierisch gut.
Ja, auch das
kann man machen.
Ist natürlich schon fast wieder ein Klassiker-Album, ne? Also dann oder ein Oldie.
Ja, natürlich, richtig. Es ist jetzt aktuell natürlich so ein bisschen in den Hinterköpfen gewesen durch den 30. Todestag.
Ja.
Der war übrigens während der Aufzeichnung des letzten Podcasts, das war der 30. Stimmt. Todestag von Kurt Cobain, als wir aufgenommen haben. Ja. Wollte ich noch erwähnen, ist mir aber irgendwie durchgegangen. Und das ist genau deshalb in den Köpfen. Es geht hier auch nicht um den Interpreten an sich, sondern um den Stil, also um die Art von Musik, die man so in dieser Weise auf Hi-Fi-Messen noch nie gehört hat. Gepflegter Metal oder eben Crunch-Rock kann man machen. Techno will ich mal als Beispiel nennen, aber das hört man schon hier und da so. Die alten Bekannten, so Sachen wie Trendmöller und so weiter und so fort, gab es auch schon vor 10, 15 Jahren schon auf HiFi-Messen, klar, einfach weil das unheimlich forderndes Material ist, das sehr, sehr viele Wandel hat. Eigentlich ist es mir fast schon ein bisschen zu anstrengend von all dem, was da passiert, aber das gab es auch früher schon.
Da fällt mir gerade ein, hatte mir eine Kollegin in dieser Woche geschickt, es gibt was Neues von der, ich glaube Norweger sind es, von der norwegischen oder skandinavischen Band Ulver, also U-L-V-E-R,
ja,
die ja jedes Album in einem komplett anderen Genre machen. Und die haben wirklich härteste Metal-Geschichten gemacht und haben jetzt einen Track rausgebracht zusammen mit Niels Petter Molvær, dem Jazz-Trompeter. Das hat so leichte 80er-Beats drunter. Dann ist es so ein Jazz-Pop, möchte ich fast sagen. Es ist komplett wieder was anderes. Vielleicht packen wir es sogar auch mit drauf. Das ist eine neue Single, da kommt wohl bald ein Album. Und diese Offenheit, die jetzt auf der Messe angedacht war, findet sich inzwischen auch so bei ein, zwei Musikproduktionen. Deswegen komme ich gerade spontan drauf. Wieder, dass Leute, die aus unterschiedlichen Genres kommen, einfach mal zusammenarbeiten, was Neues entwickeln, woraus sich dann vielleicht mal sogar einen Trend entwickeln kann. Aber oder ist es einfach mal, ja, du kannst mal die Platte auflegen und du kriegst den Kopf frei, weil es eben nicht das Übliche ist und eben trotzdem inspirierend, eingängig und im Kopf bleibend sein kann. Also sind so Sachen, ich will sagen, also, ne, es gibt jeden Tag ein neues Release, was es lohnenswert macht, in unserem HiFi drin zu bleiben, in unserem Hobby-HiFi drin zu bleiben, weil wir einfach noch so viel Musik zu entdecken haben, die es gibt und die neu rauskommt und die einfach spannend ist. Und ja, dafür ist es natürlich toll, wenn wir eine tolle Wiedergabekette zu Hause stehen haben und die dann auch richtig Spaß macht. Und wir haben die ja alle über Jahre zusammengestellt. Da steckt ja viel Liebe drin und manchmal können wir es eben ergänzen durch solche neuen Produkte, die wir jetzt angesprochen haben. Ja, oder manchmal, wenn man sich das gönnen kann und gönnen möchte, dann kann man natürlich auch eins von den etwas ausgefalleneren Produkten dann irgendwie mit reinnehmen. Also unterm Strich, ich glaube, es macht weiter Spaß und ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, uns wieder eine gute Stunde zuzuhören heute hier im Fidelity Podcast Folge 14. Lest die aktuelle Ausgabe, meldet euch zurück mit Fragen. Wir gehen drauf ein. Wir werden auch weiter Musiktipps geben. Wir werden so ein bisschen immer einen Blick hinter die Kulissen machen, so wie wir es heute auch gemacht haben. Ich bedanke mich bei dir, Carsten Barmbek, mein Chefredakteur. Ich bin Frank Lechtenberg und wir beide können uns, glaube ich, verabschieden mit einem musikalischen Tschüss.
Ich bedanke mich. Bis dahin. Gute Ciao. Zeit.
Ciao.